Vater, ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist, durch Thomas zu uns redest, dass du uns hilfst, unser Herzen zu öffnen für die Wahrheiten von dir, die er uns vermittelt, dass wir das Gute davon behalten. Amen.
Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, mit euch zusammen den Gottesdienst zu verbringen. Der Lobpreis war schon richtig gut. Und jetzt geht's mit Lobpreis weiter, weil Predigt ist auch Teil des Lobpreises, wie ich in dieser Woche wieder gehört habe. Ich habe den Titel dieser Predigt die Essenz des Glaubens genannt. Und es ist ja so ein bisschen hochtrabender Titel eigentlich, fand ich so. Aber das ist nicht meine Essenz, sondern die Essenz eines Mannes, der 14 Jahre im Gefängnis war, der gefoltert, geschlagen und gedemütigt wurde. Er saß 4 Jahre, glaube ich, davon in Einzelhaft. Und darüber, was der Mensch als Vermächtnis sozusagen gegeben hat, möchte ich mit euch reden. Und ich bete nochmal, weil die Sache ist ja, die Worte aneinander reihen kann jeder, aber dass es so ins Herz geht, das kann nur der Heilige Geist. Und Jesus, ich bitte dich in aller Demut, dass du kommst und wirklich die Worte so zum Klingen bringst, dass sie unsere Herzen berühren, Jesus. Nur du kannst es machen. Und ich danke dir, dass du mich und uns dafür benutzt. Amen. Dieser Mensch, von dem ich heute sprechen möchte, ist Richard Wurmbrand. Einige von euch kennen den. Und sein Sohn hat auch ein Buch geschrieben über die Erfahrungen, die er in der Zeit machte, wo sein Vater im Gefängnis war. Der durfte, so wie es in der DDR auch war, nicht studieren, obwohl er ein sehr guter Schüler war. Es war in Rumänien, ist noch ein bisschen schlimmer gewesen als bei uns. Aber er hatte so eine schwierige Zeit im Leben. Aber sein Vater, noch ein bisschen mehr, ich erzähle kurz von der Biografie. Richard Wurmbrand ist Jude gewesen, ist dann zum Christentum konvertiert, ein ganz begabter Prediger in Rumänien gewesen, unter den Nazis schon ins Gefängnis gekommen und dann kam ja der Kommunismus in den Ostblock und dann ging es so richtig schlimm los, weil die Christen wurden in Rumänien verboten und da saß er wirklich viele Jahre im Gefängnis und ich zitiere mal eine Passage aus dem Buch, wo sein Sohn Michael Folgendes schreibt. Eines Tages spürte ich das Verlangen, hinaus ins Treppenhaus zu gehen. Ich ließ meine Bücher liegen und lief hinaus. Also der hat immer heimlich ganz viel studiert, obwohl er niemals eine Universität besuchen durfte. Dort unter der Tür stand mein Vater. Er war dünn und sehr blass, sein Kopf war kahl geschoren, er trug abgerissene, geflickte Kleider und hielt ein schmutziges Bündel in der Hand. Aber es war mein Vater. Bist du es wirklich, fragte ich. Ich vermochte es kaum zu glauben und er hatte sich so verändert. Aber bald entdeckte ich, dass die Veränderung nur äußerlich war. Beinahe 9 Jahre Leidenszeit hatten ihn nicht gebrochen. Also der war zum einen 5 Jahre im Gefängnis, dann hat er die Auflage, nicht mehr predigen zu dürfen, hat am nächsten Tag weiter gepredigt und ist dann nach kurzer Zeit wieder für weitere 9 Jahre ins Gefängnis gekommen. Meine Mutter war nicht zu Hause. Wir gingen in ihr Zimmer und Vater legte sich zum Ausruhen nieder. Er war am gleichen Tag aus Jihlava entlassen worden und auf Landstraßen in die Stadt gelaufen. Wir unterhielten uns eine Weile. Er sagte, und jetzt wird's wichtig, Micha, du weißt, dass ich im Gefängnis keine Bibel hatte. Ich habe alles vergessen, aber eines weiß ich ganz sicher. Und jetzt kommen diese 4 Punkte, die haben so mein Herz berührt. Es gibt einen lebendigen Gott und er ist unser liebender Vater. Jesus Christus ist der Retter und der Bräutigam unserer Seelen. Der Heilige Geist arbeitet an uns, Christus immer ähnlicher zu machen, und es gibt ewiges Leben, und die Liebe ist das Schönste von allem. Dies sind die Erkenntnisse meiner Gefängniszeit. Und ich meine, das ist von einem Mann, der, wie ich schon gesagt habe, gefoltert wurde, der keine Bibel hat und der sagt, ich habe eigentlich alles vergessen, aber diese 4, 5 Punkte, die sind mir wichtig. Und ich dachte, darüber können wir heute mal reden. Und der erste Punkt ist, es gibt einen lebendigen Gott und er ist unser liebender Vater. Und vielleicht sitzt du heute hier, vielleicht hörst du den Podcast später, vielleicht siehst du es über Zoom und du sagst dir, ja Gott, ich glaube gar nicht an Gott. Gott, ihr glaubt an Gott, aber ich glaube nicht an Gott. Und ich möchte mal ein paar Argumente liefern für Gott, aber Gott hat in seiner Weisheit, ich finde es vielleicht gar nicht so gut, aber es ist trotzdem gut, weil Gott sich so entschieden hat, wir können Gott nicht beweisen. Aber es gibt gute Argumente, die darauf schließen lassen, dass es einen Gott gibt. Es gibt ein wissenschaftliches, das nennt sich die Feinabstimmung. Und zwar ist es so, dass diese ganze Konstellation des Universums in so einer exakten Verhältnismäßigkeit auf ein Milliardstel Millimeter abgestimmt ist, dass wenn dies in irgendeiner Form anders wäre, Leben oder dieses Universum gar nicht existieren könnte. Das ist einerseits im Universum so, andererseits in den kleinsten Zellen unseres Körpers, wenn ihr die unter einem Atommikroskop betrachten würdet, würdet ihr zum einen sehen, dass das wunderschön ist und zum anderen, dass auch in den kleinsten Zellen alles herrlich und wunderbar abgestimmt ist. Und das lässt darauf schließen, dass es einen äußeren Willen gibt, der dies erschaffen hat. Und ich finde, so für mich zumindest und für die meisten Christen, braucht es mehr Glauben, an den Atheismus zu glauben, als an Gott. Ein zweites Argument, so ein logisches Argument, aus nichts kann nichts entstehen. Es braucht einen äußeren Willen, der da hineinwirkt. Ein historisches Argument, ganz viele Prophetien aus der Bibel, hatte ich schon mal erzählt, Werner Gitt, so ein Forscher, der hat gesagt, also es gibt tausende von Prophetien, ganz viele davon haben sich schon erfüllt. Eine zum Beispiel, in der Bibel steht, dass das Volk Israel wieder sich sammeln wird und 1947 ist der Staat Israel gegründet worden. Die Auferstehung ist auch ein Argument, steht in der Bibel. Paulus sagt, als er seine Verteidigungsrede vor Festus hielt, es ist ja nicht in irgendeinem Winkel geschehen, als Jesus in den Himmel gefahren ist, sondern es waren 500 Zeugen anwesend. Und als Paulus das sagte, war die ganze Geschichte erst 30 Jahre her. Und für diejenigen, die so ein bisschen älter schon sind und den Mauerfall miterlebt haben, ich kann mich so doll daran erinnern. Ich weiß sogar noch, was ich für eine Hose anhatte. Und zwar eine Jeanshose. Und genauso einprägsam war das für die Christen. Und das war nicht in irgendeinem Winkel, sagte Paulus. Im Römer schreibt er, Paulus, Römer 1, Vers 18 bis 22, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken im nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Paulus schreibt, alleine durch Nachdenken erkennen wir Gott. Wir können uns ein Blatt nehmen, vielleicht das ist ein Kunstbaum, war, aber ein echtes Blatt und sehen, wie gut Gott ist. Edith Stein, die sagt, wir alle suchen Gott, ob du an Gott glaubst oder nicht, aber wir wollen den echten Gott suchen und finden. Und im Endeffekt kannst du ihn nur persönlich erleben. Gott will sich dir offenbaren. Er ist real und liebt dich. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, diese Argumente, die überzeugen mich, ich glaube an Gott, aber wisst ihr, das reicht noch nicht. So ein reines Fürwahrhalten, dass diese christliche Weltanschauung die richtige ist, dass Gott existiert, das bedeutet nur eines, dass du und ich schuldig vor Gott sind. Dass wir vor Gott eigentlich Verbrecher sind. Nicht eigentlich, wir sind Verbrecher. Und sagst du ja, wieso bin ich ein Verbrecher? Ich habe niemanden umgebracht. Und jetzt ist die Antwort darauf ist, welchen Maßstab wir anlegen. Haben wir mehr als 10.000 Lügen in unserem Leben erzählt? Und wer Lügen erzählt, ist ein Lügner. Vielleicht, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du verbittert oder enttäuscht bist, wie oft wünscht man da Menschen was Schlechtes? Und Jesus sagt, wenn du in deinem Herzen jemand was Schlechtes wünscht, dann bist du schon ein Mörder. Der Maßstab ist hoch und diese Liste, die ließe sich noch stark vervollständigen. Biro hat letzte Woche darüber gesprochen, wenn ich meiner vorlaufenden Frau zu lange auf den Hintern schaue, dann bin ich schon Ehebrecher. Und wir sind schuldig vor Gott geworden, aber es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine, und das ist Evangelium. Die gute Nachricht ist, es gibt jemanden, der bereit war, für unsere Strafe zu bezahlen. Aber wir müssen zugeben, dass wir bankrott sind, dass wir nicht fähig waren. Und ich möchte jetzt nicht, wisst ihr, ich möchte nicht über Moral, über das, was ja den Christen so nacherzählt wird, über gute Taten reden, sondern ich möchte darüber sprechen, über unsere Sündhaftigkeit, die so in uns ist. Wisst ihr, das ist so, als wenn wir ein Feld sind, wo eigentlich Weizen ausgesät wird, aber es wächst immer nur Distel. Und wir brauchen diese Erneuerung. Und die bekommen wir durch Jesus Christus, der für uns bezahlt hat. Und Gott, Jesus ist ja Gott, der für uns gestorben ist, hat diese Währung, dieses Blut akzeptiert und ist bereit, uns freizulassen, sozusagen, und dadurch dem heiligen Gesetz Gottes Genüge zu tun. Das ist unsere, deine und meine einzige Chance. Und wenn du diese Chance annimmst, dann sind dafür zwei Dinge nötig. Zum einen Reue, das ist so ein grundsätzliches Schuldanerkenntnis, so ein Niederstrecken unserer Waffen, so sich ergeben. Und zum anderen, dass wir an Gott glauben und nicht nur für wahr halten, sondern ein Festhalten, dass Jesus uns errettet hat. Das ist deine und meine Chance. Und das war für mich diese Erkenntnis von Richard Wurmbrand. Es gibt einen lebendigen Gott. Und der zweite Teil des Satzes war ja, ist ein liebender Vater und liebend heißt gut. Und manchmal erleben wir Dinge in unserem Leben, die hätten wir uns anders vorgestellt. Gerade jetzt in der letzten Woche, Christa, wir erleben manchmal Dinge, die haben wir anders geplant. Auch bei uns in der Familie sind so Sachen, wo wir lange für gebetet haben und alles, und es kommt doch anders zustande. Und dann könnte so eine Stimme kommen, die uns sagt, Gott ist doch nicht gut. Aber widerstehe dem, Gott ist gut und seine Pläne für dich sind gut. Und er liebt dich. Und jetzt ist die erste Erkenntnis von Richard Wurmbrand. Gott ist ein liebender Vater. Die zweite Erkenntnis war, Jesus Christus ist der Retter und der Bräutigam unserer Seelen. Ein Bräutigam, was tut der? Der wirbt um die Braut. Und die Braut, die bereitet sich auf den Bräutigam vor. Also wir, auch ihr Männer, seid eine Braut, die Braut Christi. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen streng. Vielleicht bist du schon seit ganz vielen Jahren Christ. Und die Frage ist, kennt dich Jesus oder kennst du Jesus? Ich habe in der Vorbereitung so eine ziemlich herausfordernde Bibelstelle genommen. Und zwar steht die in Matthäus 7, 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das klingt erstmal so ein bisschen hart und eigentlich ist ja das, sind diese Ergebnisse, die Jesus hier aufzählt, genau das, was wir in unseren Gottesdiensten haben wollen. Wir wollen Prophezeiungen haben, wir wollen Weissagungen haben, wir wollen Wundertaten. Aber es gibt was Wichtigeres als diese Auswirkungen. Und ich möchte euch mal eine Prophezeiung vorlesen, die ich während meines Bibelleseplans in der letzten Woche gelesen habe. Und die hat mich richtig berührt. Steht im 4. Mose, 24, Vers 5. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Wie Täler sind sie ausgebreitet, wie Gärten am Strom, wie Aloe-Bäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern am Wasser. Wasser wird aus seinen Eimern fließen und sein Same wird sein in großen Wassern. Sein König wird höher sein als Agag und sein Reich wird erhöht sein. Gott hat ihn aus Ägypten geführt. Seine Kraft ist wie die eines Büffels. Er wird die Heiden, seine Widersacher, fressen und ihre Gebeine zermalmen und sie mit seinen Pfeilen niederstrecken. Er kauert sich nieder, um zu lagern wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufwecken? Gesegnet sei, wer dich segnet und verflucht, wer dich verflucht. Und wisst ihr, das hat mich so berührt und ich dachte, ja, das ist eine wirklich wunderbare Prophezeiung. Aber wisst ihr, wer die ausgesprochen hat? Und zwar Bileam. Und Bileam war ein Zauberer. Bileam war definitiv kein göttlicher Mensch. Und ich möchte jetzt nicht gegen Prophezeiungen reden, aber viel wichtiger ist es, dass Jesus uns kennt, dass wir Jesus kennen. Und ihr wisst die Bedeutung dieses Wortes erkennen aus der Bibel. Das ist mehr als nur so ein Kennen über, sondern Adam, er kannte sein Weib Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain, steht im 1. Mose. Dieses Wort kennen bedeutet so ein intimes, inniges Verhältnis. Und dieses Verhältnis sollen wir mit Jesus haben. Dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir Gemeinschaft haben. So wie du, wenn du verheiratet bist, mit deiner Frau Gemeinschaft hast. Und dass wir diesem Werben, dieser Sehnsucht nachgeben und vielleicht, dass wir eine Routine etablieren, aber dass wir uns Zeit nehmen für Gott, für Jesus. Und der zweite Aspekt ist Heiligung. Heiligung bedeutet, dass wir Jesus, dass wir Gott ähnlicher werden. Heiligung bedeutet, dass wir uns vom Bösen absondern und Sünde hassen. Wir können nicht sagen, dass wir Sünde hassen und in Sünde leben. Im 2. Timotheus 2, Vers 19 steht, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Herrn nennt, wende sich ab von Ungerechtigkeit. Wenn wir als Christen in Sünde leben, dann haben wir nicht die Garantie, von Gott gekannt zu werden. Und wie ich schon sagte, es geht nicht um moralisch richtige Taten, sondern dass wir Menschen von so einer anderen Qualität werden. Und wenn wir aber diese guten Taten tun, dann dürfen und müssen wir auch erkennen, dass es ohne Gott gar nicht möglich ist. Und ich möchte von C.S. Lewis so ein Zitat bringen, was ich letztens gelesen habe. Pardon, ich bin Christ. Da schreibt, der Christen haben oft darüber debattiert, ob gute Werke oder der Glaube an Christus der Weg zur Heimat seien. Ich bin eigentlich nicht befugt, mich zu einer so schwierigen Frage zu äußern. Aber das kommt mir so ähnlich vor, als fragte man, welche Klinge einer Schere am nötigsten sei. Eine ernsthafte moralische Anstrengung ist das Einzige, was sie zu dem Punkt bringen kann, an dem sie das Handtuch werfen. Also, dass wir uns so doll Mühe geben, dass wir merken, wir schaffen es nicht. Der Glaube an Christus ist das Einzige, was sie an diesem Punkt vor der Verzweiflung bewahren kann. Und aus diesem Glauben wiederum müssen sich unweigerlich auch gute Werke ergeben. In Philipper 2, Vers 12 steht, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und es hört sich fast so an, als wenn es nur um unsere guten Werke geht. Aber dann geht's weiter und da steht, denn Gott ist's, der in euch bewirkt. Und wieder die gute Nachricht, der Heilige Geist, die dritte Erkenntnis von Richard Wurmbrand, arbeitet an uns, um uns Christus ähnlicher zu machen. Wenn du oder ich Schwierigkeiten haben, bestimmte Dinge nicht zu tun, uns zu verändern, dann können wir uns zu Gott wenden und der will uns helfen, Christus ähnlicher zu werden. Wir können jeden Tag uns zu Gott wenden, wenn wir einen Fehler begangen haben und ihn bitten, dass er uns korrigiert. Im Johannes 14, Vers 5 steht, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und dann geht's weiter. Und es ist eine Ermutigung für uns. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Helfer oder Anwalt oder Beistand geben, damit er bis in Ewigkeit bei euch sei. Und das ist eine wunderschöne Verheißung. Und lasst uns danach streben, Christus ähnlicher zu werden. Der vierte Punkt. Es gibt ewiges Leben. Und diese Verheißung, das ist Hoffnung. Auch für deine Mutter. Es gibt ewiges Leben. Wir sind, und das Schöne ist, wir sind schon im ewigen Leben. Unser ewiges Leben hat schon begonnen. Ansonsten wären unsere Treffen irgendwie wie so ein Club. Aber diese Hoffnung auf dieses ewige Leben, das ist eigentlich, könnten wir da noch ein bisschen begeisterter sein, als ihr schon begeistert seid. Jesus hat den Tod besiegt. Unser Leben hat schon begonnen. Im Johannes 10 schreibt oder sagt Jesus, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Du bist, wir sind in der Hand Jesu in Ewigkeit, wir sind sicher. Ein paar Kapitel weiter sagt er, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht gesagt, denn ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Das ist Hoffnung, das ist Freude. Wir haben ein ewiges Leben. Und der letzte Punkt und vielleicht der schönste, die Liebe ist das Schönste von allem. Und auch wenn das vielleicht am Anfang so ein bisschen hart war, weil wir auch uns trotzdem in unserem Leben anstrengen müssen, will ich euch sagen, unsere Beziehung zu Gott basiert auf bedingungsloser Annahme und Liebe. Wenn Gott dich sieht, dann schaut er liebevoll auf dich. Gott ist Liebe und wir dürfen an dieser Liebe teilhaben. Ich habe eine Predigt von Timothy Keller gehört und der sagte, Liebe kann ja nicht nur für sich selbst existieren. Und das ist so ein wunderbares Beispiel für die Trinität. Der hat es so dargestellt, dass Gott Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist, die drei Teile der Gottheit, wie so ein Reigen zusammen tanzen, sich gegenseitig lieben. Und wenn wir Christen sind, dann können wir in diesen Reigen uns einreihen. Und wir können an dieser Liebe teilhaben. Und wenn wir sagen, ey, wir wollen Gott lieben, dann ist er es, der uns die Liebe gibt. Früher, wenn, oder ja, so war es auch manchmal. Ist so, als wenn ein Kind zu dir kommt, wenn du ein Kind hast und sagt, Papa, kannst du mir mal bitte 5 Euro schenken? Ich möchte dir was zum Geburtstag kaufen. Das ist so, als wisst ihr, wenn wir sagen, ey Gott, gib mir Liebe, dann gibt er sie uns und wir geben sie zurück. Wir können uns in diese Liebe hineingeben. Und aus der Liebe zu Gott erwächst auch die Liebe zum Nächsten. Amen. Und noch ein letztes Zitat von C.S. Lewis, der sagt, wenn wir mit Gott im Reinen sind, dann sind wir es auch mit dem Nächsten. Wenn alle Speichen eines Rades richtig mit der Narbe und der Felge verbunden sind, dann sind sie auch im richtigen Verhältnis zueinander in der richtigen Position. Die Liebe ist das Größte und wir dürfen teilhaben. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Es gibt einen lebendigen Gott und er ist unser liebender Vater. Ich freue mich über dich, Simon. Jesus Christus ist der Retter und der Bräutigam unserer Seelen. Der Heilige Geist arbeitet an uns, um uns Christus immer ähnlicher zu machen. Und es gibt ein ewiges Leben und die Liebe ist das Schönste von allem. Amen.